Hallo und herzlich willkommen zur 142. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronas und ich bin bei der Aufnahme dieser Folge erkältungsmäßig ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Heute geht es um ein sehr interessantes Werk und bei weitem nicht nur im literarischen Sinn. Im Jahr 1934, in einer Zeit mit der wahrscheinlich größten Veröffentlichungsrate von Agatha Christies Werken, zumindest was Bücher betrifft, 1934 also, erscheint ganz klammheimlich ein Buch, von dem fast niemand weiß, dass es auch von Agatha Christie stammt. Fast niemand bedeutet in diesem Fall der Verlag und der engste Familienkreis. Unfinished Portrait, der zweite Roman, der unter dem Pseudonym Mary Westmacott veröffentlicht wurde. Dieses Buch ist ganz sicher kein Krimi. Und es hat später nach der Enthüllung des Pseudonyms zu manchen Verrenkungen bei KlappentextschreiberInnen geführt, die es irgendwie einordnen und dann doch mit dem Agatha Christie Mainstream verbinden wollten, denn es ging und es geht um Verkaufszahlen. Von Verbrechen des Herzens ist dann die Rede oder einfach von Liebesromanen, die genauso überraschend seien wie ihre Krimis. Das zweite stimmt ein bisschen, das erste ist einfach Unsinn. Unfinished Portrait ist ein Entwicklungsroman. Er erzählt von einer jungen Frau, die durch Kindheit, Jugend, Verliebtsein und eine gescheiterte Ehe zu sich selbst findet oder zumindest vielleicht. Das Ende bleibt offen, wir erfahren nicht, was aus der ganzen Sache wird. Der Roman lässt sich auf zwei Arten lesen und sein Problem ist, finde ich zumindest, dass er, sobald man weiß, wer wirklich die Autorin ist, eigentlich nur auf die zweite Art gelesen werden kann. Zunächst, erstens, ist er genau das, was ich oben geschildert habe. Ein Entwicklungsroman. Und das macht er recht gut. Nicht spektakulär, aber flüssig geschrieben, humorvoll, durchaus fesselnd. Aber er ist, zweitens, vor allem in weiten Zügen eine Art von Autobiografie Agatha Christie's. Die Figuren entsprechen einander. Celia, die Hauptperson in dem Roman, ist Agatha. Miriam, Celias Mutter, ist Agatha Christie's Mutter Clara. Auch ihr Vater taucht auf und etliche der Hausangestellten. Dermot ist natürlich Archie. Der Traum vom Gunman, der Gärtner, der sich in seinem Schuppen erhängt, die erfundenen Spielgefährtinnen, der frühe Tod des Vaters, die Geldprobleme, die Besuche bei der Großmutter, die Frankreichreise, die Zeit in Paris, Agathas Schüchternheit, ihre Liebe zur Musik, die ersten Heiratsanträge. Das alles erinnert doch sehr an Agatha Christies eigene Erfahrungen. Ihre Schwester Madge taucht nicht auf, ebenso wenig wie ihre zweite Großmutter. Auch die Brüder in Realität und Fiktion sind nicht wirklich vergleichbar, aber das sind dann schon Nuancen. Ich habe auch ganz bewusst eine Art von Autobiografie gesagt, denn so einfach macht es uns die Autorin nicht. Dazu später mehr. So wie Agatha Christie wird Celia Schriftstellerin. Einen konventionellen Beruf zu ergreifen, das erlaubt ihr das Weltbild einer edwardianischen Zeit offenbar nicht. Aber anders als bei Agatha Christie bleibt offen, ob das Schreiben stark genug ist, um dem Scheitern wirklich etwas entgegensetzen zu können. Mir haben, so interessant die Beziehungen zwischen Agatha und Dermot auch sind, die Schilderungen von Celias Kindheit und Jugend am besten gefallen. Sie entwickeln mindestens eine ähnliche Kraft wie die vergleichbaren Passagen viel später in Agatha Christies Autobiografie. Diese ersten Kapitel beschreiben ein ungewöhnliches Kind, das in seiner eigenen Welt lebt, aber sich in dieser Welt geborgen weiß in ihrer Familie. Sie hat den Luxus, dass sie sich eine eigene Welt bauen kann. Die Kehrseite, so wird es ganz drastisch ausgedrückt, she was stupid when it came to realities. Wenn es um die Wirklichkeit ging, dann war sie dumm. Eine sehr aufschlussreiche Szene berichtet von einer Unterhaltung zwischen Celia und Sybil. Beide besuchen ein Mädchenpensionat in Paris, sowie auch Agatha Christie selbst, und die beiden Mädchen werden natürlich auch in künstlerischen Fächern unterrichtet, sogar ziemlich umfangreich. Sybil ist als Charakter übrigens auch ganz interessant. Sie ist ein wenig intelligentes Mädchen, das aber selbstverständlich zum Freundeskreis rund um Celia gehört. Sybil ist kein bisschen musikalisch. Silja aber umso mehr. Sie singt hervorragend und ihr Klavierspiel ist fantastisch, wenngleich sie es nicht fertig bringt, vor größeren Gruppen zu spielen. Also alles irgendwie Anklänge an Agatha Christie. Silja bemüht sich stundenlang, Sibyl die musikalischen Anfangsgründe beizubringen, aber mit wenig Erfolg. Doch beim Zeichnen und Malen ist es eher umgekehrt. Sibyl ist hier okay und macht das eigentlich ganz gerne, aber Silja scheitert grandios. Nicht so sehr, weil sie dafür kein Talent hätte, das erfahren wir nicht, sondern weil sie einfach keine Lust drauf hat. Sie sieht einfach keinen Sinn darin, die Realität eins zu eins nachzubilden. Die Realität ist ja sowieso da, wozu sie in einem Bild duplizieren. Die Musik sagt ihr deshalb viel mehr, weil in einer Komposition eine eigene, neue Realität entsteht aus den Noten, die irgendwie vorgegeben sind. Eine Realität, die Zweideutigkeiten zulässt, die etwas Übernatürliches ausdrücken kann und, ich füge hinzu, die offene Fragen erlaubt. Hier gibt es ganz deutliche Parallelen zu Agatha Christie, aber nicht eins zu eins. Es geht nicht so sehr um Dinge, die gewesen sind, sondern um Charaktermerkmale. Zunächst mal ist auch eine Parallele darin zu finden, wie Agatha Christie Kunst in ihren Werken vorkommen lässt. Die Musik spielt darin eine herausragende Rolle, vor allem in den Kurzgeschichten. Malerei kommt auch vor, aber wenn es um Bilder geht, dann ist es eher abstrakte Malerei. Häufiger beschreibt Agatha Christie sowieso die Künstlerinnen und Künstler in ihrer manischen Hingabe an die Malerei oder an andere Künste. Eine manische Hingabe, die sie sozial unverträglich und gelegentlich blind für die Realität macht. Dann aber liegt hier vielleicht auch ein Schlüssel für Agatha Christies Schriftstellerei. Sie war nie berühmt für realistische Schilderungen von Milieus, auch nicht des vertrauten Milieus der oberen Mittelschicht. Vielleicht lag es ihr nicht. Vielleicht hatte sie kein Talent dafür. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass sie offenbar kein Interesse dran hatte. So wenig Interesse wie Silja, wenn sie eine Blume malen soll. Und so geht es auch in beiden Fällen nicht gut, wenn es trotzdem probiert wird. Oder aber Agatha Christies Umgang mit realen Personen in ihren Werken. Sie lässt sich von realen Personen, die sie zufällig im Café beobachtet oder in ihrer Umgebung trifft, von denen lässt sie sich durchaus inspirieren. Aber nur von den allerersten Eindrücken. Von dem Gang, von der Kleidung, von aufgeschnappten Gesprächsfetzen? Mehr nicht, denn nur so kann sie aus den kleinen Splittern ihrer Wahrnehmung etwas völlig anderes formen. Sie will sich nicht einengen lassen von dem, was real ist, sondern sie will aus dem, was sie wahrnimmt, was sie sieht, sozusagen aus den Noten ihrer Umgebung, will sie etwas schaffen, was weitergeht, was über die Realität hinausgeht oder vielleicht auch, was Fragen einfach besser behandeln kann, als das die Realität könnte. Das sollte auch misstrauisch machen gegenüber dem Label Autobiografie oder autobiografisches Werk, genauso wie übrigens bei ihrer tatsächlichen Autobiografie. Denn auch ihre eigenen Erlebnisse sind Noten, aus denen sie ein offenes Kunstwerk komponiert. Es ist trügerisch, zu sagen, Silja ist Agatha Christie und sozusagen diesen Roman Unfinished Portrait als Steinbruch für eine Biografie zu nehmen, wenn man sonst keine anderen Zeugnisse da hat. Das ist trügerisch, denn vielleicht war es tatsächlich so gewesen, vielleicht auch etwas anders, vielleicht ganz anders, aber für Agatha Christie ist das nicht wirklich interessant, sondern es geht darum, was aus den Splittern der Wirklichkeit dann in einem neuen Werk gemacht werden kann. Und so sind die in Unfinished Portrait geschilderten Personen, insbesondere Silja, unverwechselbar. Und ihre Schicksale sind nicht so ohne weiteres übertragbar. Aber die durch die Schilderung der Schicksale aufgeworfenen Fragen sind für die Autorinnen wahrscheinlich viel spannender, als darzustellen, was wirklich geschehen ist. Welches Frauen- und Männerbild verinnerlicht Silja durch ihre Sozialisation? Was bringt ihr das? Wie bringt sie das voran oder hindert sie vielleicht? Warum wird den Männern, die doch eigentlich viel schwächer sind, als sie sich geben, alles erlaubt? Dermot, der Ehemann Siljas, wird in einer Weise demontiert, ohne ihn zu verteufeln, dass es schon fast egal sein lässt, ob er nun Archie ist oder nicht. Also er ist eigentlich auf seine Weise eine richtig unsympathische Person, aber nicht, weil er boshaft ist, sondern weil er einfach so ist, wie er ist und weil er natürlich auch irgendwie dem Männerbild seiner Zeit entspricht. Oder die Frage, welche Funktion die Kunst hat. Und welche Kunst? Welche Beziehungen sollten zwischen Müttern und Töchtern herrschen? Das war etwas, was Agatha Christie ein Leben lang begleitet hat. Sie hat das in der Beziehung mit ihrer eigenen Mutter erlebt und hat das versucht, in ihrer Beziehung zu ihrer Tochter Rosalind anders zu machen oder ähnlich zu machen. Und sie reflektiert das immer wieder, auch in ihren Krimis, aber ganz besonders in diesem Werk Unfinished Portrait. Oder in diesem Roman, warum zieht sich der Bruder so einfach aus allem raus? Eine Frage, die nur ganz am Rand mitschwingt, aber natürlich auch mit dem Männerbild zu tun hat. Es beginnt mit mehreren Anläufen. Im Prolog schickt ein gewisser Mr. Larrabee ein Manuskript an eine gewisse Mary. Ich vermute mal, das ist die fiktive Mary Westmacott. In seinem Brief zum Manuskript erklärt er, er habe darin die Geschichte einer gewissen Celia erzählt und er habe sie erzählt, so wie er früher ein Bild gemalt hätte. Er war, so sagt er, ein berühmter Porträtmaler. Man könnte ausgehend von der Szene, die ich gerade kurz vorgestellt habe, Sybil und Celia, könnte man sagen, Mr. Larrabee benutzt die Ereignisse aus Celias Leben als Noten, um ein Stück über Celia zu komponieren, das nicht nur ihr Leben beschreibt, sondern vor allem sie selbst. Dieses Manuskript beginnt mit einer kurzen Schilderung ihrer ersten Begegnung, gibt dann in Anekdoten das wieder, was sie in einer durcherzählten Nacht von ihrem Leben preisgegeben hat und schließt dann am folgenden Morgen mit der letzten Begegnung der beiden. Larrabee spielt also keine große Rolle für die eigentliche Geschichte, aber eine besondere Rolle für Celia, das kommt ganz am Schluss raus. Die beiden begegnen sich zunächst auf einer Insel, es könnte eine der Kanaren sein. Celia wird von Larrabee, dessen Namen sie bis zuletzt übrigens gar nicht erfährt, sie wird von ihm vom Selbstmord abgehalten. Die Szenerie erinnert sehr stark an die Mr. Quinn-Geschichte The Man from the Sea. Larrabee erahnt, dass Celia Selbstmord begehen will und er sagt es ihr auf den Kopf zu. Sie gibt es zu und erzählt ihm, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen wolle, weil es gescheitert sei. Es sei ein Leben am Ende, aber es sei nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, nicht das, was in Romanen vorkomme, nur das, was ungezählten Frauen widerfahre. Sie aber habe durch ihre glückliche Kindheit keine Widerstandskraft dagegen entwickeln können, sei nicht vorbereitet. Um sie am Selbstmord zu hindern, lässt Larrabee sie nun nicht mehr aus den Augen. Er begleitet sie in ihr Hotelzimmer, wo sie zu erzählen beginnt. Und damit beginnt der Hauptteil des Buches, die Schilderung von Celias Leben in der dritten Person, manchmal mit Einschüben von Mr. Larrabee, aber nur sehr wenig. Und diese Schilderung wird bis wenige Seiten vor Schluss fortgeführt. Kindheit, Jugend, die große Liebe, die Ehe, das Scheitern der Ehe, tastende Neuanfänge. Neben den Anspielungen auf ihre eigene Persönlichkeit liefert Agatha Christie hier ganz viele wunderbare kleine Charakterisierungen und vier große. Celia, Miriam, ihre Mutter, Granny, ihre Großmutter und Dermot, ihr Ehemann. Celias Mutter erinnert sehr an das, was ich von Agatha Christies Mutter weiß. Es wird hier aber viel tiefer beschrieben als in ihrer Autobiografie. Keine durchgehend sympathische Persönlichkeit, aber eine unglaublich vielschichtige, eigensüchtig wie großzügig, grenzenlos optimistisch und zutiefst in Sorge, die eine unglaublich glückliche Liebe und Ehe geführt hat und dann darunter leidet, dass ihr Mann zu früh stirbt. Miriam will ihrer Tochter das Beste ermöglichen, sie realisiert aber nur selten, dass sie sie immer wieder einengt. Auf der anderen Seite gibt sie ihr Vorstellungskraft und Neugierde mit und eine gewisse Unkonventionalität in all der Konvention. Es ist eine ambivalente, vielschichtige, wunderbare Schilderung und ich glaube, ja, da ist doch eine ganze Menge von Agatha Christies Mutter Clara drin, aber auf eine bestimmte Weise geschildert. Von Celia selbst habe ich schon erzählt, sie wächst behütet in ihrer eigenen Welt auf, in der sie sich Parallelwelten ausdenkt. Sie ist von unglaublicher Naivität, auch was ihre ersten Begegnungen mit Männern angeht. Dass sie damit zunächst nicht scheitert, liegt an der Fürsorge und Wachsamkeit ihrer Mutter, vielleicht auch ihrer Großmutter. Insofern ist das Ergebnis ihrer Kindheit zwiespältig. Diese Kindheit befähigt sie, obwohl ihr das vielleicht gar nicht als Stärke bewusst ist, zu hoher Vorstellungskraft und großer Kreativität. Sie wird später Schriftstellerin und das hat sicher auch damit zu tun. Aber genauso lässt diese behütete, ja, außerweltliche, kann man fast sagen, Kindheit, lässt sie den Realitäten der modernen Welt und auch ihren eigenen Bedürfnissen gegenüber hilflos gegenüberstehen. Denn die Sehnsüchte, die ihr dieses behütete, traditionelle Familienbild mitgibt, das sind eigentlich gar nicht die Sehnsüchte, die sie hat. Sie will selbstständig sein, ihren eigenen Weg gehen, in Beruf, in Beziehungen, auch in der Sexualität, aber sie hat Angst, herausgeworfen zu werden aus der heilen, schönen Welt und sich in einer zwar verlockenden, aber doch fremden und manchmal harten Welt zurechtzufinden. Auch Silja ist keine Persönlichkeit, mit der man sofort warm wird. Zu speziell ist sie selbst und zu speziell wird sie durch ihre Umgebung gemacht. Sie selbst macht es sich schwer, auf der anderen Seite geht sie ganz bewusst ihren Weg. In all dem Herummäandern und scheinbar von außen bestimmt sein, weiß sie doch ziemlich genau, was sie will. Und sie reflektiert sehr genau, wenn sie damit gegen die Wand fährt. Und sie realisiert im Laufe der Zeit, dass das, was sie will, zunächst von außen vorgegeben ist und sie erst entdecken muss, was sie selbst wirklich will. Wir bekommen keine Lösung ihres Lebensweges präsentiert, kein wirkliches Happy End, es bleibt ein unfinished portrait. Das Werk selbst und damit seine Autorin warnen uns davor, es vorschneller als autobiografisch abzulegen. Es wird, diese Biografie wird geschildert von Larrabee, der nicht nur ein Mann ist, der eine Frau beschreibt, die er eigentlich gar nicht kennt. Er ist auch ein Maler, der in einem fremden Medium tätig ist, das ihm unvertraut ist. Und in dieser Pariser Schlüsselszene zwischen Sybil und Celia, diesem Gespräch über Malerei, offenbart Agatha für Christie, dass sie eigentlich gar nicht daran interessiert ist, die Realität eins zu eins abzubilden. Sie benutzt, so kommt es mir vor, die Elemente ihrer eigenen Geschichte, um daraus etwas Neues zu bauen, um Fragen aufzuwerfen, um Themen anzuschneiden, aber vielleicht auch um ihre eigenen Geister zu bannen. Sie tut das alles im Schutz der Anonymität. Niemand kennt Mary Westmacott, weiß, wer sie wirklich ist. Und vor allem weiß niemand, dass sie eigentlich Agatha Mallowan, die unter dem Pseudonym Agatha Christie schreibt, ist. Agatha Christie tut das natürlich auch, das klang ja schon mehrmals an, um die Schatten der eigenen Vergangenheit zu bannen. Die Schatten dieser gescheiterten Ehe mit Archie Christie und die grausame, albtraumhafte Zeit danach. Und insofern hat Max Mallowan schon recht, wenn er später mal sagt, dass eigentlich nirgends in ihrem Werk Agatha Christie so genau zu spüren ist wie in diesen Schilderungen. Aber, wie bei allen Mary Westmacott-Büchern, thematisiert sie darin die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft. Sie tut das weniger klar und aufsehenerregend als die feministische Bewegung ihrer Zeit. Aber im Grunde ist sie nicht weniger revolutionär, denn das Fazit ist das gleiche. Frauen müssen das Recht haben, über ihr eigenes Leben selbst zu bestimmen. Diese Romane schildern Frauen, die das wollen, denen aber ihre eigene Sozialisation und die Gesellschaft das auf sehr subtile Weise schwer machen. Denn zum Beispiel Dermot, und hier ist die Parallele zu Archie klar, Dermot ist kein grausamer Mensch. Er ist auch kein Frauenhasser und er hält Celia nicht bewusst gefangen. Dazu ist er zu sehr mit den Tücken seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt. Und insofern sind die Fesseln, die Celia und vielleicht auch Agatha Christie festhalten, deutlich subtiler als das, was man vielleicht in einem plakativen Manifest schreiben könnte. Vielleicht aus diesen Gründen würde heute niemand sagen, dass hier frühe feministische Literatur vorliegt, aber in einer gewissen Weise ist das glaube ich, schon. Das Ende ist kurz, es ist sehr offen und es ist überraschend. Celia ist einen Schritt weiter. Sie scheint wesentliche Geister ihrer Vergangenheit gebannt zu haben. Vielleicht auch das Gefühl von Agatha Christie, als sie Unfinished Portrait beendet hat. Aber zu sicher sein sollte man sich bei ihr nie. Auf jeden Fall ist das Ende sehr effektvoll und schlägt einen guten Bogen ganz zum Anfang. Zumindest wird deutlicher, warum Larrabee der richtige Mann am richtigen Ort ist und warum er jetzt vielleicht seine Schuldigkeit getan hat. Aber Natürlich wissen wir das alles nur aus seinem Mund. So viel also zu Unfinished Portrait. Es ist müßig zu überlegen, wie ich es gelesen hätte, wenn ich nicht wüsste, dass es von Agatha Christie ist und dass sie darin ihr Leben reflektiert. Und trotzdem und auch gerade mit dem Wissen würde ich sagen, dieser Roman ist mehr als ein Steinbruch für das Verständnis von Agatha Christies Leben, so wie es ihre Biografinnen, ja und auch mit gutem Recht sehen. Der Roman gibt uns erstklassige Einblicke in den Lebensweg Agatha Christies, aber er erschöpft sich nicht darin und ganz verlassen würde ich mich auch nicht drauf. Denn auch hier könnte uns Agatha Christie mit einem leisen, schadenfrohen Lachen hereingelegt haben. Ja, in der nächsten Folge wieder was ganz anderes. Es geht um eine Kurzgeschichte mit Miss Marple und das ist ja eine Seltenheit in diesen so produktiven Jahren. Herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Danke für Abonnements und nette Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.